manchmal findet man, ich sag mal, irgendwelche unschönen schwarzen Flecke in der Beurteilung der Finanzierung. Aber zu 90% ist das Bauchgefühl. Und wir müssen auch sagen, das ist ihr Credo von Anfang an gewesen. Wir schicken jeden nach Hause, an dem wir nicht glauben. Wir machen nicht ein Geschäft, wo wir ein schlechtes Gefühl bei haben. Das klingt vielleicht ein bisschen eitel oder großmütig, ist aber gar nicht so gemeint. Wie gesagt, wir sind eine Boutique und wenn wir anfangen, Unsinn zu machen, aus einer finanziellen Aspekt heraus, der Bankenmarkt ist klein. Die treffen sich alle zu Konsortialveranstaltungen. Wenn wir da eins, zwei Sachen haben, die sich dann als schwierig herausstellen, um das mal so zu sagen, dann sind wir ganz schnell unten durch. So, also deswegen, unser Credo heißt, wir schicken halt auch wirklich jeden nach Hause. Es gibt keinen, den mich hier nicht von der Couch schubsen würde. Wir machen nichts, wo wir nicht dran glauben oder wo wir ein schlechtes Gefühl haben, dass das Ding mal irgendwie ein Problem machen könnte.
Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
So, liebe Hörer, eine Sonderfolge von Loan to Value mit vertauschten Rollen. Mein Name ist Andreas Schulten, ich bin Haus-Meister und habe vor mir sitzen Stefan Meyer, EWM Financial, der Mr. EWM Financial. Über die Mrs. EWM Financial sprechen wir dann auch gleich nochmal. Ihr habt, Stefan, 15-jähriges Jubiläum gefeiert.
So ist es.
Und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen Resümee ziehen. Wie kam das dazu? Was ist in der Zeit passiert? Und am Ende natürlich, wie geht's weiter? Vielen Dank, dass wir hier so sitzen können. Wir sitzen,
sehr gerne.
Wenn man es so schön klingelt, bei einem Gin namens Windspiel aus Berlingen.
Genau. Schöne Grüße gehen raus an Branko. Von dem habe ich den bekommen. Vor einiger Zeit, heute geöffnet. Wir können ja mal probieren.
Ja.
Zum Wohl. Oh ja.
Würzig.
Würzig, kräutrig. Lavendel. Lavendel ist natürlich auch mit dabei.
Ich habe ja nachgeguckt, wo Berlingen ist. Ich bin ja Geograf. Ne?
Ja.
Soll ich dich nicht länger auf die Folter spannen?
Bitte.
Genau. Mitten in der Eifel.
Mitten in der Eifel.
Es ist so ein bisschen wie auch Whisky, peaty, torfig.
Ja, genau. Stimmt.
Schön, Stefan. Fangen wir an. 15 Jahre. Wie habt ihr denn gefeiert?
Wir haben es fast vergessen. Es ist mir dann irgendwie mal später aufgefallen. Oh Gott, wir haben 15 Jahre schon rum. Wir haben es also intern ein bisschen gefeiert und wir haben ja die Gelegenheit genutzt, bei unserem gemeinsamen Interesse der liberalen Immobilienrunde hier eine kleine Veranstaltung zu machen. Und 15 Jahre, stellt man fest, sind eine lange Zeit.
Absolut.
Durften so das ein oder andere erleben.
Ja, also das ist, wir sind ja jetzt im Jahr 2026.
Ja.
Da hat tatsächlich in der Zeit, hat es ein Aufgegeben und ein Abgegeben, was beides seinesgleichen sucht. Ne?
So ist es. Also wir haben ja noch viele, viele Themen, die gerade die Weltpolitik und damit auch uns hier in Deutschland und den Immobilienmarkt betreffen. Wir schauen mal, wie die Zukunft da sich so hingestaltet. Immobilienseitig, zinsseitig, glaube ich, wissen wir alle, was gerade passiert und los ist. Weites Feld. Viele, ich mag das Wort Herausforderung nicht mehr, das hat sich auch schon irgendwie abgenutzt. Aber tatsächlich, ich würde sagen, auch Schwierigkeiten. Wir erleben, dass 50% der Projektentwickler nicht mehr da sind. Die noch da sind, viele kämpfen, die vielleicht das Glück oder das Können hatten, rechtzeitig alles an den Markt zu bringen und vielleicht jetzt ein bisschen was beiseite gelegt haben, die können jetzt wahrscheinlich günstig in Projekte einsteigen. Das sehen wir. Langfristige Immobilienmarkt, also eher die Bestandshalter, sehr zurückhaltend, also fast egal welche Assetklasse. Wir hatten ja schon das Thema Defense-Immobilien das eine oder andere Mal durch den Orbit gehört, auch bei euch im Podcast, bei den Hausmeistern. Das ist sicherlich ein Thema, aber es ist vermutlich nur eine Nische. Das wird ja keine Wahnsinnsbelebung herstellen. Was wir erleben, ja, also wir haben Refinanzierung. Es passiert auch mal eine Transaktion. Also wir begleiten den einen oder anderen Investor, der auch ein großes Eigenkapitalbuch hat und aktiv kauft, meidet aber gewisse Themen.
Ja, und dieser Investor ist auch der Nadel im Heuhaufen.
Ja.
Ne? Genau. Die muss halt, sprechen wir gleich nochmal drüber, wie man auch heutzutage überhaupt dieses Business auch weiterentwickelt. Aber wir fangen mal an, für die jüngeren Hörerinnen und Hörer ist natürlich 2011 erstmal eine Zahl. Ich würde erstmal sagen, ich kenne das Businessjahr. 2009 war der ganz große Crash, das heißt die Finanzkrise. 2010 war immer noch Held der Euro überhaupt. Ich kenne immer noch die, dann fuhren irgendwo überall Geldwagen und es waren Gerüchte, ja, die D-Mark kommt wieder. Also das war ja eine Zeit, die auch extrem von Ängsten und
neue
von,
deutsche Mark hieß es.
Ja,
ja, so, ich glaube, da gab
es von Sorge getrieben war. Und dann fangt ihr 2011 an. Wie kam es denn dazu?
Steffi und ich,
Mrs. EWM,
Mrs. EWM. Wir waren früher zusammen in einem Unternehmen zusammentätig, die Ähnliches gemacht haben, was wir hier betreiben. Und haben na gut, dann waren wir dann da 6 Jahre, glaube ich, waren wir da. Haben uns dann irgendwann festgestellt, dass wir uns A, sympathisch sind, B, auch den gleichen Ansatz haben, was Kundenakquisitionen angeht und wie man mit Menschen umgeht. Das haben wir beim alten Arbeitgeber nicht so vorgefunden. Und kurz hatten entschlossen, mit einem Partner zusammen damals, die EWM Financial gegründet und haben es von Anfang an anders gemacht als die Arbeitgeber, wo wir vorher auch waren, also ich war auch mal bei einer Bank und sowas alles, sondern eher den persönlichen Ansatz gewählt, also ein reines Konditionsgehasche und da haben wir uns relativ frühzeitig schon von verabschiedet, also auch beim anderen Arbeitgeber vor allen Dingen. Gab ja so früher die lustigen Faxrunden, wenn Wohnungsbaugesellschaften Faxe verschickt haben, also wir brauchen mal eine Kondition. Da haben wir mal Spaßkonditionen draufgeschrieben, waren trotzdem immer Zweiter. Das ist unser Thema. Darüber haben wir uns nie identifiziert und auch nicht den Konditionsverkauf gemacht. Klar ist das immer das wichtigste Thema bei einer Finanzierung. Aber nicht das Ausschlaggebende, sondern wir haben halt auch, gerade wenn wir Investoren haben, die, nennen wir es mal, Wiederholungstäter sind, die ein Portfolio aufbauen etc., haben wir denen auch politisch da ein bisschen was beigebracht in Form von, ja, wir haben jetzt die dreimal angefragt, die haben dreimal einen Korb bekommen. Wir sollten die vielleicht doch mal in Erwägung ziehen, weil ein viertes Angebot wir noch nicht kriegen.
Ja.
Und strategisch sich aufstellen, gerade wenn das Portfolio groß ist und die Banken heutzutage etwas weitläufiger, aber früher hat man ganz schnell ein Limit erreicht. Bei 50, 100 Millionen pro Adresse bei der Bank war meistens Schluss. Und da kam man relativ schnell ran. Also ich sagte, wir müssen noch ein bisschen politisch agieren. Wir können nicht immer nur das reine Konditionsgehasche machen. Und das war so einer der vielen Punkte.
So sind wir ja auch überhaupt miteinander bekannt geworden. Also klar, über liberale Immobilienrunde, wo ich jetzt noch im Vorstand bin. Aber wenn man mit dir redet, denkt man auch, man sieht ja nicht den Finanzmenschen an. Und den, ich sag mal, den Brückenschläger aus dem Immobilieninvestment oder aus dem Projekt ins Immobilieninvestment. Wobei man schon auch sagen muss, es gibt auch bei den Bankern illustrere Figuren. Also ich spiele mit Jan Wetting immer noch Skat und so weiter. Also es gibt schon ein paar Highroller, wo man sagt, die haben tatsächlich auch den deutschen.
Oder auch der Markus Buda von der Berliner Sparkasse.
Richtig, ist genau. Also, ja, genau.
Die nennen ihn gerne, sagen wir natürlich nur leise Rampensau. Also er ist wirklich
umtriebig.
So nennt
er sich ja selber.
Genau. Umtriebig auf jeder Veranstaltung immer. Also immer auch das Persönliche, aber auch natürlich ein Akquisegedanken irgendwo mit bei. Aber das ist auch so charmant gemacht, dass es es nicht unangenehm ist. Also es gibt ja so Menschen, die bauen sich eine Story zusammen, die haben eine gewisse Art, Leute anzusprechen. Ja. Wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, dass ich merke das ganz schnell und dann ist für mich das Gespräch eigentlich auch ich will nicht sagen beendet, aber sinnfrei, aber das ist nie unser Anspruch.
Ich sag mal auch bei den großen Häusern, so eine Sabine Warthauer bei der DZ-Bank, da würde ich auch über die Hand drüber halten und sagen,
absolut.
Sehr cool, sehr, sehr souverän. Aber das sind ja Dickschiffe.
Ja.
Der Vorteil ist ja, ihr seid ja rausgegangen aus einer Struktur und habt gesagt, das machen wir selbst. Hast du dafür einen Businessplan geschrieben? Hattest du schlaflose Nächte? Wie ging 2010, 2011 dieser Prozess? So machen wir das jetzt.
Als Unternehmer hat man immer schlaflose Nächte. Ja. Das ist nicht nur zum Anfang so, auch zwischendurch ein paar Mal. Einen Businessplan gab es in dem Sinne, da ich in meinem alten Unternehmen auch schon immer persönlich mit den Leuten unterwegs war, haben sich auch viele Freundschaften in den Jahren daraus gebildet. Weiß man ja, wer vielleicht mitkommt und nicht als altes Unternehmen unbedingt gebunden ist. das war mein Businessplan. Also ich habe jetzt nicht was runtergeschrieben, ich will in diesem Jahr so und so viel Umsatz machen und das sind meine Kosten und gar nicht. Weil das unser, ich behaupte einfach, dass mein Business, ich würde es nur für mein Business sagen, null Planmaß. Null. Also ohne, also was heißt das, Nähkästchen plaudern. Es kann sein, dass wir im Jahr nur 100 Millionen vermitteln. Es kann sein, dass wir eine Milliarde vermitteln. Ja, wir liegen im Jahr irgendwas zwischen 300 und einer Milliarde in der Regel. Das lässt sich vorher null planen. Also wir haben Investoren, es kommen neue dazu, die wir kennenlernen, die machen was, das schiebt sich noch ein bisschen. Dann hast du, wir haben auch, wahrscheinlich, da sind wir, kommen wir eigentlich auch mal her, so der normale Mittelständler, Family Office nennen wir es mal, die mal ein Mietshaus haben, mal zwei, dann entwickeln sie mal was für einen Eigenbestand oder wie auch immer, da kommen wir eigentlich her. Und als die ausländischen Investoren in den, ja, wann sind die dann gekommen? Also erst kamen ja die Dänen so mehr oder weniger in Mitte 2000ern und ab 2010, 11 kamen sie ja aus der ganzen Welt und haben in Berlin Wohnungsbestände, Büros, alles gekauft. Und ich würde sagen, irgendwie sind wir da reingerutscht. Wir haben mit vielen schon Kontakt gehabt, die sich dann untereinander auf ihren Veranstaltungen, Treffen unterhalten haben. Mensch, wie macht ihr denn Finanzierung? Und unser Name ist da mal öfter gefallen und dann sind wir irgendwie in das Thema reingerutscht. Und wir sind auch sehr gut in Luxemburg, da sind wir öfters mal vernetzt. Also da kommt auch ein großer Teil der Insolvenzwirtschaft.
Ja. Sehr ehrlich, aber dahinter ist ja eine Entwicklung, die jetzt dann doch, ich sag mal, du hast Spitze des Eisberges, wir machen es einfach mal nach der Finanzkrise.
Ja.
Darunter ein paar Dinge, die ich jetzt auch nochmal schon mal abchecken will. Ich selber bin auch jemand, der sagt, ohne Berufsfreundschaften kannst du deinen Beruf gar nicht machen.
Ja.
Also du musst einen Kern an Menschen haben, denen du sehr vertraust, die dir vertrauen, wo die Kommunikation einfach ohne jede Fallstricke geht. Und ich vermute mal, dass, ich sag mal, das auch für dich oder für euch gerade in den ersten Jahren einfach das A und O gewesen ist.
Ja.
Wer gibt mir einfach auch nochmal eine Brücke irgendwo hin zu jemandem, genau. Wer hat was gehört? Wo sagst du auch ehrlich, ist nicht meins, ich kann eher das. Ne? Ich könnte selber, glaube ich, gar nicht sagen, wie viele Berufsfreunde und Freundinnen ich habe. 2011, wie ist das so im Finanzierungsbereich? Könntest du das sagen? Also wie viele Menschen sind es, die dann wirklich auch dich mitgetragen haben in eine Selbstständigkeit?
Das kann ich gleich beantworten. Ich hätte zu der Sache, diese Berufsfreundschaften, ich habe vor einer Zeit kennengelernt den Andreas Herb, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Inhaber MBG hat diverse Getränkemarken unter sich und der hat eigentlich schon ein bisschen ein Motto und unbewusst habe ich das immer so gelebt, das ist halt Work-Life-Blending. Ja. So, also das mir macht das Spaß, um mich mit Leuten zu unterhalten. Also ist nicht so, dass ich irgendwie um 18 Uhr meinen Anzug in die Ecke hänge und dann zu Hause ein anderer Mensch bin. Das ist für mich alles eins. Und mit vielen bin ich auch privat befreundet. Man trifft sich am Wochenende oder macht irgendwas und das schon seit Jahren. Und das nicht gekünstelt oder weil man sich irgendwie einen Vorteil erhofft, sondern einfach, weil sich das so ergeben hat, wenn man die gleichen Interessen hat. Oder halt auch aus der gleichen Branche irgendwo kommt. Und das verbindet, da gibt es immer Themen zum Sprechen. Oder die Kinder im gleichen Alter sind, da gibt es da eine breite Spielwiese. Und zu deiner Frage, wie viele es waren, 20, 25 hätte ich gesagt, die mir die Treue gehalten haben oder mitgekommen sind oder die gesagt haben, das ist ein anderer Laden, das ist mir egal, mach mal. Ja. Schwieriger war tatsächlich noch die Bankpartner, also einige sind auch sofort, die haben gesagt, ja klar, ist uns egal, welche Fahne vorne drauf steht, aber die Bankpartner davon zu überzeugen, mit uns was zu machen, das ist heute nicht mehr der Fall. So eine kleine Anekdote aus der Zeit. Sich bei Versicherern als Vermittler registrieren zu lassen, das ist ungefähr so, als wenn du einen Telefonanschluss aufs Land haben willst. Es ist ein unwahrscheinlich bürokratischer Akt.
Ja.
Aber auch das haben wir alles mitbekommen. Es war wirklich noch ein Stück Papier und das noch. Und hier brauchen wir mal eine Auskunft. Es war wirklich, das war so, da sagst du, ich verdiene kein Geld damit, ich möchte mit euch gerne Geschäfte machen, aber es kommt mir vor, hier wie eine Steuerprüfung.
Ja. Du, am Ende ist es auch die Frage, hängt man das draußen hin? Ne? Also klar macht man diesen mühsamen Prozess, um möglichst viele potenzielle offene Türen zu haben,
ja.
Aber das ist ja nicht, also du möchtest ja am Ende nicht auch der Hauptfinanzierer im Versicherungsgeschäft, also im Immobilien- und Versicherungsgeschäft sein, sondern die Boutique. Das vielleicht auch nochmal für alle, die das einfach immer auch nicht wissen. Wir sitzen hier direkt am Potsdamer Platz, mitten in Berlin, unten Polizeischutz.
Das ist, der hat auch nicht mit mir zu tun. Das
hat nichts mit dir zu tun, aber es ist schon auch gut. Ne? Diese Adresse ist sehr gut und an dieser Stelle zeigst du oder zeigt ihr ja auch etwas, was ihr eigentlich auch sein wollt. Ne? Also die Boutique, die mittendrin sitzt in den Spinnenfäden all dessen, was ich sag mal, finanzierungstechnisch, investment-like und auch politisch stattfindet.
Ne? Absolut. Genau. Also wir sind die Boutique, wir haben nicht die Fantasie, riesengroß zu werden und jedes Jahr 10 neue Leute einzustellen und KI-basierte Modelle im Internet zu präsentieren, wo sich Leute dann irgendwie eintragen können. Das ist nicht unser Thema. Ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile so. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit KI, nutzen es auch an der einen oder anderen Stelle, kennen aber auch Marktteilnehmer, die quasi das Internet-Plattform-Geschäftsfeld für sich da entdeckt haben und da versuchen, drüber Geschäft zu machen. Haben wir uns auch mit beschäftigt, haben auch mit den Bankpartnern gesprochen, die quasi dort genannt werden, nennen wir es mal so. Und die kannten das alle gar nicht. Also die kannten die Plattform nicht. Und dann sage ich, okay, vielleicht funktioniert es nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt es mal irgendwann dahin. Wir haben ja auch immer junge und neue Leute, die anders denken, die auch reinkommen. Mit meinen 47 bin ich ja nun langsam auch ein alter Hase. Oder
aha.
du mit deinen 35. Also. Nein, also da auch da wird sicherlich irgendwann ein Wandel stattfinden. Ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ich erlebe es halt auch bei, wenn man mit Leuten spricht, bei Veranstaltungen ist, das ist immer noch ein People's Business. Ja.
Ja.
Und das ist sicherlich im Privatkundensegment nicht so. Also gerade so klassische Häuserbauer, da ist das ja eigentlich schon nur noch ein Plattformgeschäft. Ja. Ich sehe es bei uns aktuell nicht, sicherlich als Hilfetool. Ich sehe es auch bei den Banken nicht. Da haben viele versucht, die Volksbanken haben mit NeoShare auch was probiert. Mhm. Da ist auch nicht mehr so viel von. Gab auch noch so ein paar anderen. Es ist noch ein People's Business, es geht um viel und ich glaube, eine KI so zu trainieren, dass die Finanzierung funktionieren, ich will nicht sagen, ist unmöglich, aber wir hatten früher schon so ein Thema bei der einen oder anderen Bank. Die haben dann auch so eine Plattformgeschichte, komm, ihr könnt es da eintragen, dann könnt ihr machen, dann geht die Ampel immer auf Rot. Weil so eine Investmentfinanzierung, da gibt es immer Fallstricke und die sind manchmal größer, manchmal kleiner und du musst mal gucken, wie man sie um den Tisch kriegt.
Ja. Weil du hier so NeoShare ansprichst und wo geht's hin? Wir holen kurz mal rein, auch wieder unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, Frederik Raspe und Viktor Weber auf der einen Seite, Nico Kramp auf der anderen Seite. Das sind ja diejenigen, die jetzt, ich sag mal, weit nach euch gegründet haben und das ganze Geschäft eher digital machen wollen. Ne? Sag doch einfach mal im kollegialen, wettbewerblichen Miteinander, wie du eigentlich diese Ansätze empfindest und ob du auch denkst, ein bisschen digitaler werden zu können.
Ich glaube, man kann immer digitaler werden. Es ist die Frage, inwieweit das funktioniert. Wir nutzen es schon viel. Wir haben diverse KIs für Präsentationen, für Finanzierungsanfragen, für Research, alles Mögliche. Da nutzen wir das Thema schon. Ich will nicht sagen, ich habe mir Sorgen gemacht, aber ich habe da schon interessiert beobachtet, was da so passiert. Aber es hat sich für mich bis jetzt nicht herausgestellt, dass es, ich glaube, auf Kundenseite gab es da oder gibt es wahrscheinlich immer noch Interesse, okay, ich trage mein Zeug ein, lade das hoch und dann wird das schon irgendwie. Das hat aber in der Praxis nie funktioniert, weil auf der anderen Seite auch Menschen sitzen. Und wenn ich mir jetzt mal so den den handelsüblichen Banker angucke, kann man das schwer vorstellen, dass da auf der anderen Seite große Begeisterung kommt. Und wenn wir jetzt schauen in den Führungsetagen der Immobiliengesellschaften, die es da so gibt, da hast du auch ein Durchschnittsalter von mal mindestens 50.
Ja, ja. Das ist ja auch.
Ich weiß es nicht. Ich will nicht sagen, dass es nie funktionieren wird. Das wird irgendwann funktionieren. Aber im Moment sehe ich es nicht. Ja, also.
Nee, klare Aussage. Also du kommst ja auch aus diesem menschlichen Anspruch. Also ich sehe eigentlich auch jetzt die Akteure, die wir genannt hatten, auch eher mal, ne, auch mal einen Workshop machen und mal das zu haben. Wir kommen auch mal zu sozialen Medien. Du bist auf LinkedIn unterwegs. Und ich habe immer den Eindruck, wir haben da, also ich ja auch gerne, macht mir aber auch Spaß, ne? Also auch auf diesen Ebenen in Kontakt zu sein. Nur wir müssen uns ja im Klaren sein, am Ende ist die liegt in Wabbel eher Fußvolk. Ne? Mhm. Also ich kenne das so, dass richtige Investoren und die richtigen Finanzierer eigentlich auf LinkedIn nur ganz, ganz schwerlich vorkommen. Es sei denn, sie haben mal gerade wieder die den PR-Dienstleister gewechselt, der ihnen sagt, sie müssen dann auch mal was auf LinkedIn machen.
Ja.
Aber die wirklich in diesem Investment- und Finanzierungskern unterwegs sind in Deutschland, die sind eben nicht auf LinkedIn, würde ich mal so sagen.
Ne? Das muss ich auch vorsichtig sagen, weil ich das so erzähle. Einfach nur meine Wahrnehmung ist, 50% der Marktteilnehmer, die für uns interessant sind, sind da auf jeden Fall. Also auch mit den richtigen Personen, da sind die CFOs oder die Finanzierungsspezialisten, die sind da alle.
Sagen, fällt mir jemand ein, glaube ich.
Ja. Nein, aber und ein Großteil ist gar nicht auf LinkedIn oder beschäftigt sich gar nicht damit, weil sie anders unterwegs sind oder wie auch immer. Ich habe mit Steffi auch schon öfters drüber gesprochen, okay, was ist denn das nächste Ding? Jetzt haben wir diese LinkedIn-Bubble, habe ich gefühlt, überfordert mittlerweile auch viel, wenn ich in meine Timeline gucke oder abends reingucke, wie viele rote Punkte da sind.
Das bekannte Thema, genau.
So, also wird das nicht irgendwie zu viel? Andersrum muss ich sagen, für uns ist LinkedIn natürlich da ein Tool, wenn wir früher mal auf Akquise waren und haben eine Telefonnummer von jemandem bekommen, alleine manchmal am Vorzimmerdrachen vorbeizukommen, war schon eine Kunst, ja. Und so hast du halt direkt einen Kontakt, kannst du dir anschreiben und sagen, Taschen, wir sind wir, wollen wir uns mal treffen. Mhm. Ja. Und das hat das Leben schon einfacher gemacht und du hast eine gewisse Sichtbarkeit. Was hat man denn früher gemacht? Früher hat man eine Webseite gehabt, die hat man für wahnsinnig viel Geld, früher hat das mal richtig Geld gekostet, sich basteln lassen und dann hat man auf den Traffic geguckt und denkst, für die 50 Leute mache ich das alles hier? So, ja, natürlich Bulwien-Geser war noch ein anderes Thema, da wollten die Leute Informationen von euch haben, noch ein anderer Ansatz, aber wir müssen ja erstmal zu den Leuten kommen. Und da ist so LinkedIn, gut, Xing, glaube ich, hat sich erledigt, schon ein großes Thema. Es gibt noch so ein paar, die im Privatkundensegment unterwegs sind, die treiben sich halt auf Instagram, TikTok und so weiter rum. Das kann ich mir auch schon vorstellen, dass man da Leute findet. Es gibt auch einen wirklich hervorragenden Podcast, der mir leider gerade nicht einfällt. Die machen auch einen Videopodcast. Steffi weiß, wie der heißt. Die machen das fürs Privatkundensegment. Wirklich machen so toll. Also wirklich kann man nichts anderes so sagen.
Guter Hinweis. Aber ihr bleibt im sogenannten institutionellen.
Ja.
Genau. Ja. Also im
Privatkundengeschäft, nein. Also mein Partner hatte mich immer gefragt, Mensch, gibt es so viele Bauträger und er hat selber Sachen gemacht, wollen wir nicht Privatkunden finanzieren? Ja. Ich sage, das ist so ein hartes Spiel. Ich habe das in der Bank jahrelang gemacht, auch im Privatkundensegment. Du hast halt Leute, die geben 250, 300, 400.000 Euro. Das ist die Investition ihres Lebens. Die haben furchtbar wackelige Hände. Ja, sie rufen dich wahrscheinlich 20 Mal am Tag an. Du verdienst damit wirklich Kleingeld. Also wir reden hier über wirklich Kleingeld. Und du kannst, Erfahrung aus der Bank ist, in den ersten 10 Jahren scheitert mal mindestens eine Finanzierung, weil die sich trennen. In irgendeiner Weise. In der Bank ist das ein Verwertungsthema, denen ist das wurscht. Bei mir ist das dann das Thema, das habe ich von anderen Vermittlern auch erfahren, die halt im Privatkundensegment sind, die verklagen immer den Vermittler. Da gibt's einen windigen Anwalt, die suchen Strohhalm, da kommen sie mit Falschberatung, mit irgendwas, dann hast du eine Sache, wo du 500 oder 1000 Euro dran gehabt hast, und hast dann hinterher 10.000 Euro Rechtskosten.
Rechtskosten und ihr im Moment noch 2 Menschen, einfach Zeit, die einfach komplett
und das
nicht produktiv ist.
Und ne? Da sind wir halt beim Thema, was wir eingangs hatten, dass das Thema internetbasierte, KI-basierte Darlehensvermittlung von den üblichen Kandidaten wie der Interhelp, Dr. Klein und wie sie alle heißen mögen, mittlerweile auch Check24 und sowas alles, die machen das schon gut und da kannst du auch als Privatkunde mit deinem Einfamilienhaus oder mit einer Wohnung nicht wirklich was verkehrt machen. Ja, wenn das seriöse Jungs sind, und da sind die Großen alle, da gibt es auch ein paar so Boutiquen, sag ich mal, die das im kleinen Rahmen machen, auch die sind gut, da kannst du eigentlich wenig verkehrt machen.
Ja. Ja. Gut, also Dr. Klein und Hypoport, mit denen hatten wir dann zu tun, klar, ist natürlich auch ein Giga-Player.
Ja. Aber die haben es zum Beispiel nie geschafft ins Investorengeschäft. Sie waren relativ gut im Wohnungsbausegment unterwegs, also Wohnungsbaugesellschaften, haben sie wirklich auch gut gemacht. Wir haben denen auch mal was weggenommen, tummeln uns aber nicht mehr, weil war auch nicht das schönste Business. Aber ins Investorengeschäft, sie hatten immer auch ein paar Leute, wahrscheinlich haben sie heute auch noch ein paar, die wir auch zum größten Teil kennen oder kannten. Ja. Also ich sag mal, für die Größe des Ladens haben sie es leider nicht so auf die Straße bekommen.
Das schönste Business, das ist ein sehr guter Stichwort. Welche Lücken hast du denn oder habt ihr 2010, 11, 12 gesehen, die ihr gut füllen konntet? Also, ja, also in diesem ganzen Feld der Finanzierung, es ging eher schlecht als recht damals. Also der Immobilienmarkt musste sich tatsächlich auch, also der Immobilienmarkt, meine ich, war gar nicht so schlecht, aber die Frage der Finanzierungen war halt Nullzins oder Niedrigzins war erst nochmal.
Das war noch weit weg,
ja. War, ja, es kam dann schon, oder? 2011?
Na, so richtig billig wurde es 13, 16, zwischen 13 und 16 und weiter von, da wurde es dann wirklich preiswert.
Stimmt, am Anfang ging das immer noch so ein bisschen hoch und runter, ja. Und so weiter.
Das war da war noch
so
viel Unsicherheit drin. Ja. Leider war ich 2008, 2009 noch nicht selbstständig tätig, noch im alten Unternehmen. Das war wie Geld drucken.
Ja, genau.
Das war also da war. Die Banken haben die Darlehensverträge vom Tisch gezogen, ja. Am Tag der Unterschrift. Da kennen wir alle möglichen Stories und wir wussten eigentlich immer einen, der noch was macht. Und wir haben damals Tickets bekommen, von denen haben wir nicht zu träumen gewagt. Und das eigentlich haben wir das ab 2011 in der EBM genauso fortgeführt. A, die persönlichen Themen, die wir hatten. Und B, auch wir kamen noch so halb aus der Finanzkrise. Der Markt war noch ein bisschen unsicher. Viele Banken hatten noch Themen. Oder wurden mehr oder weniger abgewickelt, es gab keine Euro-Hypo mehr etc. Also da waren ja solche Themen. Und da gab es ein Loch und das haben wir versucht zu füllen, zumindest mit uns zu füllen. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und deswegen sind wir einfach in diese Sparte reingerutscht, dass wir viele, ich nenne sie einfach mal Ausländer haben, die, das kann ein Family Office sein, das sind aber in der Regel Fonds oder sonstige Kapitalsammelstellen, mit denen wir das Hauptgeschäft tatsächlich gemacht haben.
Ja.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Schönes Bild. Es gab ein Loch. Ne? Da war echt was zerrissen in dieser Zeit. Und in diese Zerrissenheit seid ihr halt reingegangen und habt gesagt, wir wissen, worum es geht. Mhm. Und wir gucken mal, wo wir bestimmte Enden auch wieder zusammenbringen können. Ne? Da geht es ja auch viel um, ich bin ja Researcher, also Analyst. Es geht immer viel darum, die präzisen Informationen zu bekommen. Ist ja bei euch genau das Gleiche. Deswegen macht ihr es zu zweit. Ne?
Ja. Na, sogar zu dritt, demnächst zu viert. Also,
Genau. Ja. Ja gut, jetzt sehe ich halt immer nur Steffi und dich. Also das ist so, aber darum geht's. Ne? Also zu gucken, also zu screenen, zu filtern.
Wir haben dann noch unseren Präsidenten hier, den Dieter. Ja. Mhm. Und das ist auch, wir haben früher zusammengearbeitet, als er bei der Bank war und er ist hat gesagt, als er in Rente ging, ich würde gerne bei euch was machen. Also es kam gar nicht von mir aus. Und Dieter und ich haben, Entschuldigung, dass ich dir reingerissen bin, aber wir haben beide eine Nase dafür, uns mit Leuten zu beschäftigen und zu sagen, mit dem machen wir nichts. Das wird nichts. Und das hat auch dazu geführt, dass wir in den 15 Jahren, wie es uns jetzt gibt, keiner Bank bis jetzt schwer reingemacht haben. Also es gab keinen Ausfall, es gab sicherlich mal Themen, die zu besprechen waren, aber es gab nie irgendwo einen Ausfall oder ein Objekt, was irgendwie in Zwang kam oder noch nie. Also es ist noch nie eine Finanzierung ausgefallen.
Das ist interessant. Ne? Also als das Thema René Benko so langsam hochkam, da habe ich dann eben tatsächlich sowohl Banken als auch Versicherungen gesehen, die gesagt haben, wir können uns das gar nicht leisten, ihn nicht zu nehmen. Ne?
Ja. Kenne ich auch eine große Versicherung, die da einen großen Schnaps hatte.
Naja,
genau. Und ich hatte, das war glaube ich 11 oder 12, ich weiß gar nicht mehr, der hatte ich einen Berliner Statthalter, Namen sage ich nicht. Mit denen habe ich mich unterhalten und gesagt, ja klar, können wir mit dir Finanzierung machen. Und der hat auf, sag mal, eher auf Balkanart ist er dann rangegangen und war da sehr offensiv, was so Teilungsgeschäfte angeht. Und das war für mich so ein Signal,
Das finde ich, weil du ja sehr menschlich an die Sache rangehst. Da habe ich sehr große Sympathie für, würde ich sagen, das verbindet uns auch. Wie unterscheidet man dann zwischen denjenigen, die man auch ganz gut leiden mag, die aber sagen, ich mach's, ne? Und ich mach's nicht. Also das ist gar nicht so einfach, also da eine Trennlinie zu machen, weil man ja, sprechen wir gleich nochmal drüber, manchmal hat man natürlich schon auch einen Kunden, wo man sagt, naja, Das ist jetzt nochmal gerade eben gut gegangen. Das ist ja nie schwarz-weiß, sondern immer irgendwo im Graubereich. Ne?
Ja.
Könntest du da sagen, was so euer Geheimnis ist? Oder ist das auch fallbezogen, dass man so einfach per Instinkt sagt,
ja, das
passt
ist eigentlich,
oder passt nicht?
Also
ne?
klar, manchmal findet man, ich sag mal, irgendwelche unschönen schwarzen Flecke in der Beurteilung der Finanzierung. Aber zu 90% ist das Bauchgefühl. Und wir müssen auch sagen, das ist die Credo von Anfang an gewesen. Wir schicken jeden nach Hause, an dem wir nicht glauben. Wir machen nicht ein Geschäft, wo wir ein schlechtes Gefühl haben. Das klingt vielleicht ein bisschen eitel oder großmütig, ist aber gar nicht so gemeint. Wie gesagt, wir sind eine Boutique. Und wenn wir anfangen, Unsinn zu machen, aus einer finanziellen Aspekt heraus, der Bankenmarkt ist klein. Die treffen sich alle zu Konsortialveranstaltungen. Wenn wir da eins, zwei Sachen haben, die sich dann als schwierig herausstellen, um das mal so zu sagen, dann sind wir ganz schnell unten durch.
Ja.
So, also deswegen, unser Credo heißt, wir schicken halt auch wirklich jeden nach Hause. Es gibt keinen, den mich hier nicht von der Couch schubsen würde. Wir machen nichts, wo wir nicht dran glauben oder wo wir ein schlechtes Gefühl haben, dass das Ding mal irgendwie ein Problem machen könnte. Das ist immer Credo und habe ich nie anders gehandhabt. Also wir haben auch schon Leute nach Hause geschickt, die werden nicht so gut über uns sprechen, aber da kann ich gut mit leben.
Das kenne ich ja hier aus meinen Ex-Kolleginnen und Kollegen von Wulfing-Gieser noch. Die machen ja noch das Finanzierungsbarometer für einen eurer mit im Markt Anbietenden, wo wir gucken mussten, so wer sind überhaupt die kreditausreichenden Stellen in Deutschland? Und wir kamen nicht über 100 hinaus. Ne?
Ja, das ist so.
Und dann auch noch, ich sag mal so ungefähr 80, 90, wenn es hochkommt, wirklich aus der normalen Bankenlandschaft und dann eben die alternativen Finanzierer, die aber auch, kannst du vielleicht auch gleich nochmal was sagen, das ist ja auch ein kräftiges Auf und Ab. Ne? Dann kommt mal wieder so ein One-Night-Wonder daher und kommt halt aus einer neuen Konstellation heraus in den 15 Jahren. An welcher Stelle musstet ihr euch auch wirklich mal behaupten, also im Laufe der 15 Jahre, wo man eigentlich sah, aha, jetzt kommt auch dieses alternative Investment oder auch andere Boutique-Strukturen kommen daher und machen euch echt das Leben schwer. Gab es das mal?
Kann ich so nicht behaupten. Also auch mit unseren Mitbewerbern haben wir relativ selten, dass wir bei den gleichen Leuten unterwegs sind. Das kommt mal vor, aber es ist vielleicht einer von 50 oder 100. Ja. Das merken wir relativ schnell, behaupte ich zumindest. Dann sind wir auch in der Regel die sich zurückziehen. Also dieses Battlefield, das brauche ich nicht. Dafür haben wir eigentlich in der Regel genug zu tun.
Ja.
Und wenn halt einer, also ich merke das relativ schnell, wenn jemand so der Konditionshascher ist und bei dreien angerufen hat, ich weiß, mit wem ich sprechen muss, um rauszukriegen, wer dran ist. Und also wenn ich weiß, der hat schon 10 Banker auf der Couch gehabt und dann nochmal 3 Vermittler, danke.
Wir machen mal kurz Resümee für das letzte Drittel. EWM hat es gut geschafft. Also die Idee und die es in die Tat umzusetzen, du fühlst dich wohl, scheint mir, mit dieser Entscheidung und auch
dem Geburtstag. Ich habe auch schon Zeiten gehabt, wo ich gedacht habe, ich mache mal was anderes. Aber, nein. Aktuell fühle ich mich wohl. Der Markt, ist auch noch so ein Thema. Der Markt ist uns aktuell gut gewogen. Das wird dem einen oder anderen Flipmitteler vielleicht auch so gehen. Wir sind in der Regel antizyklisch. Also wenn der Immobilienmarkt so, ich sag mal, wie 2015 bis 22 völlig durchstartet, ist es für uns schwerer, weil die Banken auch alles mitmachen. Also diese Lücken, die sind dann kleiner. Da müssen wir uns mehr behaupten, müssen mehr Klinken putzen. Da ist unsere Quote einfach, dass wir was auf dem Tisch hatten und was wir über die Ziellinie bekommen, die ist deutlich geringer. Und in Zeiten wie jetzt, ich will nicht sagen, wir können uns nicht retten, aber wir bekommen es gerade von so vielen Seiten, weil wir halt auch so viele Leute kennen. Wir kriegen es von Anwälten, wir bekommen was von Steuerberatern, Empfehlungen, die haben hier ein Thema, die haben ein Thema. Und guckst du drauf und sagst, das ist doch eigentlich nicht plain vanilla, aber jetzt nicht wahnsinnig schwierig, diese Finanzierung uns zu kriegen. Das kann doch nicht sein. Wir reden hier auch wirklich von teilweise dreistelligen Millionenbeträgen, die Leute nicht unterbekommen.
Früher beim großen Preis gab es immer die riesengroße Wand, ne? Und dann kam irgendwann die Risikofrage. Ne?
Ja.
Risiko,
gesagt.
Ne? Das hört sich jetzt so an, als wenn du in diesen Zeiten, die wir jetzt haben, mit Risiko, das dir in den Finanzierungen natürlich auch irgendwo präsentiert wird, leicht umgehen kannst. Ist das wirklich so? Also ich komme gleich nämlich nochmal zu der Frage, worein würde denn eigentlich ein Stefan Meyer von EWM Financial im Moment investieren? Nicht finanzieren, sondern investieren. Wo siehst du das geringste Risiko im Investment? Aber fangen wir erstmal an. Das hörte sich wirklich so an, als wenn du gerade sagst, die schwierigen Zeiten liegen hinter dir, die sehr kompetitiven. Mhm. Und jetzt kannst du wieder punkten mit, ich sag mal, sorry, mundgeblasener Architektur in der Finanzierung. Kannst du auch deinen Kunden oder könnt ihr euren Kunden wirklich auch wieder was bieten? Ne?
Das ist so. Also der Wettbewerb unter den Banken findet aktuell nicht statt. Viele Banken müssen sich gerade noch hart die Wunden lecken und die sind noch nicht vorbei.
Finanzierungsbarometer sagte jetzt über, ich sag mal, locker anderthalb Jahre Finanzklemme, Kreditklemme. Ne?
Also, die ist da und sie wird sich noch verschärfen, weil die Banken haben eine Erleichterung von 3 Jahren bekommen von der Aufsicht, wie sie denn was zu bewerten haben, wann sie Maßnahmen ergreifen müssen, wann es als Default gilt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, 22 sind die Zinsen stramm nach oben marschiert, 23, es waren so die ersten harten Regentropfen. Da sind wir jetzt in 26 in der Zeit, wo die bei vielen Engagements diese Schonfrist vorbei ist und die werden jetzt offengelegt. Das merken wir auch mit Gesprächen mit Bankpartnern. Wenn man danach explizit mal fragt und da gab es vielleicht ein Bierchen vorher, dann erzählen die auch, na klar, mal einen Riesengiftschrank. So, wie wir den abbauen, wir müssen gucken. Und das bindet natürlich ein Kapital bei der Bank, was bei der Ausreichung neuer Kredite hinderlich ist. Und sie gucken natürlich tierisch aufs Risiko. Die Aufsicht hat denen ins Buch geschrieben, was jetzt für Kapitaldienstfähigkeiten die Objekte so haben müssen. Die haben sich halt so stark verschlechtert, wenn man es mal so sagen will, dass die Werte, die aktuell noch aufgeschrieben werden, ob das jetzt Markt- oder Beleihungswert ist, eigentlich keine Rolle mehr spielen, weil die sind es gar nicht, sondern einfach der Cashflow der Immobilien wird so klein gerechnet von dem, was dann noch möglich ist, an Realität zu bedienen, dass da einfach die Schaltgrenzen gesetzt sind und beim Wertethema gar nicht mehr ist, aber einfach was den DSCR an der Sache angeht, also Debt Service für die Sachen, der killt halt gerade die Sachen.
Ist das wirklich so auch ein Wertethema? Keine Frage. Also ich würde
also halt klar, sagen, wir haben natürlich ein Marktwertethema. Also wir brauchen es nicht. Wir haben.
Ja, genau.
Du weißt es am besten. Auch der Professor kann dazu was sagen. Wir haben, 50% teilweise runter plus minus bei Büro. Ich habe auch noch Sachen gesehen, die waren mal für 33-fach gekauft. Die stehen jetzt halb leer und haben ESG-Thema. Was ist es wert? Na, das, was einer bezahlt. Ja.
Und sorry, an dieser Stelle auch nochmal, wir stehen in der Krise der offenen Immobilienfonds gerade, wir stehen in der Krise der Versorgungswerke noch. Also diese Frage, sind wir in den Werten wirklich sicher? Ich bin auch eher Optimist, sag mal, soll auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber so ganz ohne Risiko ist es schon auch nicht.
Ne? Also ich glaube, die Finanzierung wackelt eigentlich bei den Bestandshaltern, also wenn die nicht halt ein Büroobjekt haben, was sie nicht mehr vermietet kriegen, wackeln eigentlich nicht. Oder zumindest nicht in diesem Ausmaß, wie es bei Entwicklern ist. Wie du gerade völlig zu Recht gesagt hast, bei den offenen Immobilienfonds, bei den ganzen Sondervermögen, die haben zwar auch keinen Stress auf der Finanzierungsseite, aber sie haben Stress aus ihren eigenen Regularien oder ihren Anlagebedingungen. Sie reißen halt alle ihre 50% oder 60% Regel in den Anlagebedingungen, was heißt EK nachschießen oder weg damit.
Und Overhead-Kosten, dass die Balken sich wiegen. Ne?
Genau. So, also das sehen wir viel. Ich glaube, da wird auch noch viel auf den Markt kommen. Wir werden es auch im Privatkundensegment sehen. Da sieht man auch die ersten Tropfen, wenn die halt alle aus ihren Zinsbindungen rauskommen, die irgendwo mit einer 1 vorne sind und jetzt eine 4 vorne haben, dann geht der Trend zum Zweitjob. Ja.
Wird EWM Financial in dieser Phase, die dann kommen könnte, noch größer und sagt, wir retten hier?
Ne, wir kommen so also ich glaube, ich werde jetzt mal so ganz egoistisch, für unseren Umsatz wird das nicht das Schlechteste sein. Das merken wir jetzt auch schon. Also wir sind jetzt so knapp bei Mitte des Jahres. Also wir haben bis jetzt das ganz ordentliches Jahr. Haben auch viel noch auf dem Tisch und vor der Brust, die in den nächsten 6 Monaten abgewickelt werden. Das ist auch wirklich viel und große Volumen. Wir sind in diesem Jahr auf jeden Fall zufrieden. Das kann jetzt nicht jeder sagen in der aktuellen Immobilienwirtschaft. Also ich glaube, in den nächsten 2 Jahren machen wir noch nicht so ganz große Sorgen. Was danach kommt, müssen wir mal schauen. Ich glaube, dass die Zinsen noch, auch wenn es keiner hören will, hart steigen werden. Wir hatten es eingangs schon mal oder in unserem Vorgespräch mal kurz besprochen. Die Verschuldung, die wir halt in Deutschland sehen, im öffentlichen Sektor, Das hat sich ja innerhalb von 3, 4 Jahren verdoppelt oder wird sich noch verdoppeln. Alles ist noch nicht refinanziert, was zwangsläufig zu steigenden Swap Rates führen wird. Wirtschaftlicher Ausblick ist auch nicht so dolle. Das wird auch wird natürlich auch von den Investoren, die Staatsanleihen kaufen, auch gesehen. Also dementsprechend sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Trend in der Zinswende. Welche Maßnahmen die EZB mal ergreift, das kann vielleicht noch mal ein bisschen auf dem kurzen Ende was bewirken, aber auf dem langen Ende nein.
Ja, wir sind auch, ne, also jetzt komme ich wieder als Analyst, alternder Gesellschaft, also das heißt unsere Sozialsysteme, wir können da viel, müssen wir ja auch reparieren, aber dennoch sind wir eine soziale Marktwirtschaft und müssen an dieser Stelle eben auch einen sozialen Schutzschild bilden und das kostet Unsummen für uns.
So ist es, genau. Also wir brauchen eine Reform an aller Ecke, es wird gerade so genannt, aber es ist letztendlich alles nur eine Verschiebung, es wird gerade viel mit also eine Reform halte ich immer dafür, man muss diese Sachen grundsätzlich ändern und anders aufstellen, das sehe ich nicht. Also es wird, die Kosten werden im System aktuell verschoben, eine Reform sehe ich nicht. Und jetzt kommen Steuererhöhungen ins Spiel, über die ich mich maßlos aufregen könnte, weil man in einer Wirtschaftskrise, wir sehen jetzt im 5. Jahr der Rezession, auch wenn es keiner hin will, also das 0,3, was da steht, ist auch nur da, weil die Staatsquote halt so extrem gestiegen ist und der Beamtenapparat sehr, sehr groß und öffentlicher Dienst sehr, sehr groß geworden ist und da viele Leute eingestellt wurden. Sonst hätten wir halt auch mal noch ein Minus, wo auch immer das liegen mag. So, und das, die Perspektive ist nicht da. Von daher, wir brauchen da wirklich eine harte Reform und es wird das Spiel auf Zeit gespielt. Man kann es probieren, ob es der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Aber im Moment erkaufen wir uns mal wieder Zeit. Vielleicht hilft das. Ich glaube auch, wie du sagst, aufgrund der Überalterung und der stark steigenden Arbeitslosenzahlen. Schauen wir mal. Ja.
Noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Nach 15 Jahren kann einem ja auch ein bisschen langweilig werden. Also ich kenne ja auch meine Vita. Also irgendwann sagt man, ja, das kann man. Und dann fängt man an, so links und rechts zu gucken, so wo habe ich denn auch eine bestimmte Begabung? Also wo kann man irgendwas ausbauen? Und wo muss man eventuell auch fürs Geschäft nochmal gucken, dass ich einfach auch nicht, wie du das vorhin gerade geschildert hast, von der Hand in den Mund leben, also ich sag mal so spontan, sondern wo kann man auch seinen Cashflow und seine Einnahmen und sein Gewinn auch mal sichern. Ne? Ich sag mal, mein Kollege hat mich ein bisschen überrascht, oder Ex-Kollege Wulfingeser, er will jetzt eine Dissertation machen, also mit 50, über die Frontier Markets im globalen Immobilienbereich und das ist vor allem Afrika. Habt ihr jemals mit dem, ich sag mal, mit dem Gedanken gespielt oder du persönlich mit dem Gedanken gespielt, ach komm, so ein kleines Beiboot oder irgendwie nochmal ein bisschen so ein anderes Spielfeld, also hätte ich schon auch nochmal gerne.
Ja, es gibt ein paar Ideen, beziehungsweise wir machen auch schon ein paar Sachen, was wir machen es nicht nur rein erfolgsbasiert mittlerweile, sondern seit 2 Jahren, 3 Jahren, haben wir auch direkte Beratungsmandate, wo es gar nicht darum geht, dass wir möglichst eine günstige Finanzierung auftreiben, sondern wir für einige Kunden das komplette Financial Reporting machen, also Reporting gegenüber Banken. Das ist mittlerweile auch aus vielen Sachen, das sind in der Regel Verträge, die wir nicht mal gemacht haben, also wir waren es nicht, aber es gibt da so ein paar Banken in Deutschland, die haben das Thema Covenants stark verinnerlicht.
Ja.
Und prügeln die Kunden tatsächlich im 3-Monats-Rhythmus, denen irgendwas vorzulegen, was völlig sinnlos ist. Wohnobjekt, was soll sich da ändern? Da wohnen Leute drin. Ja. Und in Berlin hält sich das mit dem Leerstand und mit dem Wohnen auch relativ in Grenzen. Oder haben wir ein paar andere Sachen. Das machen wir, da werden wir halt auf Stunde bezahlt, beziehungsweise irgendein Honorar vereinbart. Das machen wir für den einen oder anderen. Wir haben tatsächlich, oder ich habe die spannende Idee, nochmal ein anderes Land mit reinzunehmen. Und das liegt auf der anderen Seite vom Teich.
Ja.
Europa, gut, wir haben schon die eine oder andere Finanzierung in den USA gemacht, aber aus Kunden heraus, die wir hier kannten, die kommen zwar auch nicht aus Deutschland, aber die auch sagen, kannst du was in den USA? Hat man erstmal große Klappe und sagt, klar, wir kannten auch den einen oder anderen, das hat dann auch funktioniert, aber ich finde USA unglaublich spannend, weil die sich halt immer wieder neu erfinden. Finanzierungsmarkt funktioniert da völlig anders, also wir haben ja da Einblicke schon bekommen dürfen, halte das aber für hochspannend. Die Frage ist, ich werde es mal probieren und ich weiß nicht, was ich noch nicht einschätzen kann, ist, wie das Thema Netzwerk da drüben funktioniert. Also die Amerikaner sind da offener, in jedem Fall. Also es ist nicht so wie hier, dass du da lange Gespräche führen musst, aber das wollen wir auf jeden Fall probieren. Und wir haben uns da auch schon einen Bundesstaat ausgesucht, wo das, ich glaube, so in den nächsten 10 Jahren mal in jedem Fall auf die Post abgehen wird.
Texas.
Ja. Wer so ein bisschen mal nicht nur die ersten 2 Seiten der Zeitung liest, der sieht auch, welche Unternehmen sich dort ansiedeln oder ihre Hauptsitze verlegt haben. Ja, also auch die Jungs, die immer so die Fahne mit dem Bären hochhalten, die sind alle gar nicht mehr in Kalifornien. Die sind tatsächlich Hauptsitz alle Texas.
Ich habe mal einen schönen so einen volkswirtschaftlichen Vergleich zwischen Kalifornien und Texas gelesen. Genau, also dass das ein ganz schöner Drain auch gerade von darüber ist.
Absolut. Also ich weiß nicht, mittlerweile haben von den Big Techs einen Großteil ihren Firmensitz nach Dallas und Austin verlegt. Gestern stand in der, kam jetzt natürlich nicht in den deutschen Nachrichten, aber ich habe es in der Washington Post, was habe ich gelesen gestern? Weiß ich gar nicht mehr. Goldman Sachs findet den neuen Bürgermeister in New York so mittel und haben ihren Mitarbeitern gesagt, wir werden in diesem Jahr den Firmensitz nach Dallas oder Austin? Dallas. Nach Dallas verlegen, wer mitkommen möchte, kann gerne mitkommen. Für alle anderen Lichten steckt er noch ein Schreibtisch. Okay. Das ist halt amerikanisches System. Ja.
Du hast so schön gesagt, Amerika ist ein Land, was ich immer wieder neu zu darzustellen weiß oder neu zu entwickeln weiß. Das stimmt, genau. Also diese Unbekümmertheit und diese auch Bewegung, die da drin ist.
Genau,
ist
also es fängt ja, also was ich mal bei den Amerikanern, sie können sich halt wirklich, und du kannst aber auch schnell wieder aufstehen. Also wenn in Deutschland mal mit einem Unternehmen oder auch im Zweifel, wenn das Unternehmen nicht funktioniert, dass privat in Insolvenz geraten bist, ist das ja unheimlich schwer, da überhaupt wieder rauszukommen. Ja, also wirklich wieder dazustehen und ich sag mal, eine weiße Weste zu haben, ist auch immer noch so, wenn hier einer mal ein Thema gehabt hat, wir kennen alle die End-90er Sachen, die Ostimmobilien, alles, was da gewesen ist, und auch die Leute, die damals unterwegs waren, die sind ja teilweise immer noch da und auch die Kinder von denen, auch die werden mit einer Lupe angeguckt. Das ist noch so. Und das ist in den USA überhaupt nicht der Fall. Okay, bist untergegangen, da ist nach einem Jahr ist das Thema erledigt.
Genau, self-made man, genau.
Genau, dann geht's halt weiter. Ja, so, und das ist halt hier nicht der Fall. Da kleben die Sachen halt ewig nach und halt ich, gut, das ist die deutsche Mentalität oder auch das Rechtssystem, das hast du in den USA halt nicht. Und das macht du hast da immer eine zweite Chance. Es gibt immer eine zweite, fünfte, sechste Chance. Du kannst immer neu starten und das ist hier schwieriger.
Ja. Spannend, guck mal, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir hier doch im Gespräch auch tatsächlich ohne irgendwelche Anleitungen zu einem Thema kommen. Wir haben jetzt den 20. Loan to Value hier, den wir hier gerade miteinander sprechen. Also vielen Dank, dass ich derjenige sein darf, der dich
am
mal
allerliebsten
fragt. Wir sitzen hier noch mit Gin. Das heißt dann aber in den USA. Ich glaube, dass die gar nicht so Gin-Trinker sind. Also ich denke, da müssen wir dann schon mal einen guten Whisky.
Dann schulen wir für den USA-Podcast auf Whisky um. Das Risiko gehe ich ein.
Ja. Ich würde mal sagen, dann stoßen wir auf die Zukunft an.
Ja.
Ne? Noch mit Gin. Whisky aus Wellingen. Prost,
Stefan. Aus der Eifel. Prost.
Und dann, toi, 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 für die nächsten 15 Jahre.
Ja.
Ich bin jetzt 65, habe Wolfgang Gieser hinter mir. Vielleicht machen wir in 10 Jahren nochmal einen Podcast, wie du denn die Übergabe, also aus EWM Financial, eigentlich ein Unternehmen entwickelst, was nicht abhängig ist von dir. Musst du dir jetzt mit deinen 47 Jahren zarten keine Gedanken machen, aber das ist dann irgendwann eben auch immer die Frage, kann so ein Unternehmen dann auch allein stehen? Ne?
Vielleicht ist es einer meiner Jungs, ich habe ja 3 Kinder, 2 Jungs, 1 Mädchen. Das Mädchen, glaube ich, die ist eher die Künstlerin, da sehe ich nicht, aber eine von den Jungs weiter. Wir schauen mal.
Danke.
Vielen Dank.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von EBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.